SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich. Grüße Sie. Ja, bei dieser Musik und dem Dampflok-Pfiff, da geht vielen Menschen das Herz auf. Dieser Jazz-Standard Sentimental Journey ist nämlich seit der ersten Folge die Titelmelodie der Sendung Eisenbahnromantik. Inzwischen gibt es eine ein bisschen flottere und auch modernisierte Version des Titels als Titelmelodie. Eisenbahnromantik, ein Dauerbrenner im SWR-Fernsehen. In dieser Woche wird die 1000. Folge ausgestrahlt. Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich Eisenbahnromantik mit allem, was auf Schienen fährt, von japanischen Hochgeschwindigkeitszügen mit Museumsbahnen bis hin zur Modelleisenbahn, aber auch Verkehrspolitik hat ihren Platz in der Sendung. Berichte über Streckenstilllegungen zum Beispiel oder Kritik an Großprojekten. Redaktionsleiter der Eisenbahnromantik ist Harald Kirchner. Vor 4 Jahren hat er das Amt übernommen vom langjährigen Leiter und Gründer der Sendung Hagen von Ortloff. Aber als Autor und Filmemacher ist Harald Kirchner auch schon, glaube ich, gute 20 Jahre mit der Sendung verbunden. Und heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Kirchner.
Guten Abend.
Herr Kirchner, können Sie Sentimental Journey noch hören?
Ja klar, natürlich. Es ist einfach die Titelmusik. Also mir muss da auch das Herz aufgehen, weil sonst wäre ich falsch schon da an diesem Platz.
Aber es ist tatsächlich inzwischen 1000 Folgen. Jetzt gibt es die modernisierte Version, aber 1000 Mal. Also Sie nehmen die Sendung ab. Sie schauen natürlich auch nochmal drüber. Man kriegt es schon auf zu hören.
Ja klar, natürlich.
Okay. Warum passt das Stück so gut zur Sendung?
Weil es eigentlich die ganze Stimmung ausdrückt. Das ist eine Sendung, um einen Gang runterzuschalten, um zu sagen, jetzt ist auch mal schön. Selbst wenn wir Verkehrspolitik machen, sie kommt immer mit einem gewissen Lächeln daher. Es ist eine Sendung, wo man einfach sich sozusagen zurücklehnen kann und man nicht gewärtig sein muss, dass irgendwie alles Gruselige über einem zusammenbricht.
Ja, gerade in diesen Zeiten ist es ja wirklich sehr willkommen. Ist das auch, was eigentlich die Faszination der Sendung vor allem ausmacht?
Schon ein bisschen, ja. Ja, obwohl wir ganz heterogen sind. Wir haben auch über Stuttgart 21 berichtet, über Streckenstilllegung, über alles Mögliche. Aber es ist eben doch noch der Blickwinkel. Wir gucken auf das Schöne. Wir gucken bei einem alten Stellwerk eben drauf, dass es ein schönes altes Stellwerk ist mit Hebelstellwerken. Wir finden das toll. Für uns ist der Computer zwar auch prima, aber hübscher ist halt das alte Hebelstellwerk. Und es ist oftmals auch sehr sicher.
Harald Kirchner von der SWR-Fernsehsendung Eisenbahnromantik. Heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Diese Woche läuft die 1000. Sendung. Eine Fernsehsendung über ein Verkehrsmittel, mit dem man unterwegs ist, mit dem man reisen kann, aber sich nicht mit dem Fahren an sich auseinandersetzen muss. Man kann sich zurücklehnen. Vielleicht ein Grund, warum viele Menschen die Eisenbahn so lieben. Herr Kirchner, was mögen Sie an Eisenbahnen oder am Bahnfahren?
Also ehrlich gesagt, bei mir ist das so eine Kindheitsgeschichte. Es hat eben angefangen mit der Märklin-Eisenbahn und wir sind mit dem Allgäuer Sonderzug immer in Urlaub gefahren. Das heißt, so, der Zug war immer irgendwie da und es hatte auch immer so eine Faszination. Es war immer ein bisschen Fernweh dabei. Also bei mir ist es tatsächlich so seit Kindertagen wirklich das Ding, wofür ich mich interessiere.
War das auch bei Ihnen der alte Kindertraum, Lokführer werden?
Ja, so ein bisschen. Ich meine, fast hätte ich mir sogar überlegt, das wirklich zu werden, als man die ganzen Bewerbungen geschrieben hat nach dem Studium und es keine Rückmeldungen, zumindest keine positiven kamen. Das hat ganz schön lang gedauert. Und dann hat die Bahn ihre Ausbildung umgestellt. Man musste kein Metallhandwerk vorher gelernt haben. Und da habe ich mir echt schon überlegt, was mache ich jetzt? Entweder ich es doch, aber es ist dann anders gekommen. Bin zum SDR damals.
Warum, haben Sie eine Idee, warum wollen, ist ja doch irgendwie so ein Männerdings, warum wollen das vor allem Jungs so oft, so Lokführer?
Naja, es ist was Technisches, es ist eine sehr gewaltige Technik, auch wenn man mal am Bahndamm steht, wenn so ein Zug an einem vorbeifährt, das hat schon was Gewaltiges, wenn so ein Zug an einem vorbeirauscht. Also insofern hat es auch ein bisschen sowas Männliches natürlich, man will zupacken, es ist was Großes, was Schweres, aber man unterschätzt es ein bisschen, weil wenn man genau hinguckt, es sind doch auch immer wieder Frauen dabei, die das auch interessiert und gerade unsere Sendung ist ja auch eher so familienorientiert, also wir machen nicht nur das, was man so gerne von sagt, Programm für die Pufferküsse, sondern wir reisen ja auch. Also das Credo ist bei uns schon so ein bisschen, wenn der Opa seine Eisenbahnromantik guckt, dann dürfen sich seine Ehefrau und der Enkel auf dem Sofa daneben nicht langweilen.
Also es ist eine Sendung für die ganze Familie, das glaube ich sofort. Und Ihre Redaktion ist ja auch tatsächlich gar nicht so männerdominiert. Nee. Da kommen wir sicher nachher noch drauf zu sprechen in Ruhe. Haben Sie sowas wie einen Lieblingszug?
Oh Gott, viele, viele. Also es gibt einfach, aber einer, wo einem so das Herz aufgeht, auch so mit meiner Generation, das ist so dieser alte Diesel-TEE-Triebwagen dieser 50er Jahre mit dieser runden Schnauze. Das ist einfach so ein Zug, den haben auch viele Modellbahnhersteller gebaut. Das ist so etwas, der war damals schon ein bisschen älter, als mich das interessiert hat, war so ein Exot mit seinem Elfenbein und Rotweinlackierung mit den geschwungenen Formen aus 50ern. Und dann kam natürlich die 103, die damals TEE-Lok neu raus. Und das waren schon tolle Sachen, weil die Dampfloks waren zu meinen Zeiten auch schon ziemlich auf dem Rückzug.
Lustig, das sind zwei Loks. Ich habe auch eine Eisenbahnkindheit hinter mir. Das sind genau die zwei Loks, wo ich auch sagen würde, ach guck mal, die sind einfach, und die V200.
Ja, natürlich.
Fällt mir noch ein.
Ja,
also diese große Diesel-Lok.
Natürlich, die hatte ich auch. Ja.
Eine Lieblingsstrecke?
Der Klassiker, was mich wirklich damals fasziniert hat, das war die Rheintalstrecke. Da bin ich mit meinem Vater mal mit dem Zug nach London gefahren. Da fuhr man von Stuttgart nach Hoek van Holland und dann am Rhein entlang. Und das ist einfach fantastisch.
Mhm. Da ist bei mir Schwarzwaldbahn. Muss ich sagen, finde ich nach wie vor auch einfach eine interessante Ingenieursleistung. Ich habe mir die Jubiläumssendung angeschaut. 1000. Sendung gibt es jetzt schon im Internet. Am Freitag läuft sie dann im Fernsehen. Laut der Sendung haben Sie ein inniges Verhältnis zu Stuttgarter Straßenbahn.
Zum GT4, naturgemäß. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen und auch mit der Straßenbahn zur Schule gefahren. Das heißt, der GT4 ist sozusagen meine Heimat. Also es geht mir auch heute noch so, wenn ich eine Straßenbahn höre, dann bin ich zu Hause. Also ich wohne auch mitten in der Stadt und da hört man die Straßenbahn. Das gehört ein bisschen dazu. Also wenn man da einmal an der Straßenbahnhaltestelle daneben groß geworden ist, dann hat man das so ein bisschen im Blut und es ist Heimat.
Also auch Straßenbahnen spielen eine Rolle in der Eisenbahnromantik. Ist es dieselbe Szene, also Eisenbahnfans, Straßenbahnfans, oder gibt es da tatsächlich Fraktionen, die dann auch na, vielleicht nicht so gut miteinander können oder die sagen, ah nee, Straßenbahn, das ist ja Quatsch. Ja.
Es gibt schon Fraktionen, klar. Also es gibt auch einzelne Magazine dafür. Es gibt Straßenbahnmagazin. Also es teilt sich schon ein bisschen auf. Aber in der Regel kann man sagen, der Straßenbahnfan interessiert sich auch für die große Eisenbahn in Anführungszeichen. Umgekehrt nicht immer, aber sozusagen, das ist eine ganz, ganz große Schnittmenge. Und jetzt mit der Renaissance der Straßenbahn interessieren sich auch mehr Leute dafür. Also es ist ganz interessant. Es gibt immer mehr Junge, die sich eben durch das Aufblühen des öffentlichen Nahverkehrs wieder dafür interessieren. Lustigerweise werden auch immer mehr durch so Computeranimationen, Train Simulators und so weiter rangezogen. Also was für mich die Märklin-Eisenbahn war, ist für manche Junge jetzt tatsächlich der Zugsimulator.
Stimmt, habe ich, also jetzt muss ich sagen, also höre ich tatsächlich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das eine total beliebte Angelegenheit ist. Eine Lok habe ich noch, die glaube ich auch eine große Rolle für Sie spielen dürfte, 99633.
Ja, die Württembergische TSSD, ja, das ist eine sagenhafte Lok, gab es gar nicht so viele von, aber weil wir sie natürlich im Vorspann hatten, ist es die Lok beim Öxle, eine ganz spezielle Lok mit einem Verbundtriebwerk, 4 Zylinder, 2 Triebwerke, eigentlich eine ganz, ganz spezielle Lok, die da unterwegs ist.
Die ist jetzt auch noch in einer neuen Vorspannversion, oder? Da ist es ja nur anders geschnitten.
Das ist ein bisschen anders geschnitten. Eine andere ist da drin. Vielleicht machen wir auch mal wieder einen neuen Vorspann. Das ist es immer umstritten. Und bei den Zuschauern ist natürlich der ganz, ganz alte, immer noch der Lieblingsvorspann. Der dauert halt 44 Sekunden. Das ist schon elendlang.
Ja, genau. Der neue geht 15. Vielleicht auch so. Also, das heißt, da war auch vielleicht dann immer mal die Idee, auch wir verändern uns. Es wird jetzt ein bisschen flotter. Wir bleiben nicht stehen.
Ja, das ist schon der Hintergrund, ja.
Wie wichtig ist Ihnen bei Eisenbahn der technische Aspekt?
Auch. Also das ist immer, also wir kriegen immer die Zuschriften, warum sagt er nicht so viel über die Lok? Wir wollen doch die PS haben und die Länge über Puffer muss drin sein. Und da kommt man dann manchmal in Konflikt sozusagen mit der Ehefrau und mit dem Enkel auf dem Sofa, die dann halt doch lieber den Reisefilm sehen wollen. Und da versuchen wir schon eine Balance zu finden. Wir machen auch mal eine Sendung, wo es mehr um eine Lok geht. Also wir planen zum Beispiel über die Schweizer RE44 einen Film. Das ist so eine schöne Lok aus 60er, 70er Jahren, die ist noch ganz stark vertreten in der Schweiz, jetzt wird es aber weniger, nächstes Jahr wird sie noch richtig kräftig, dann nimmt es ab. Also da gehen wir schon mal ran an die Technik. Aber sonst sind wir auch sehr streckenorientiert, weil das Schöne ist halt immer der Zug in der Landschaft und das sind die Bilder, die eigentlich alle sehen wollen.
Ein großes Thema auch noch in der Eisenbahnromantik ist Modelleisenbahn. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich plane immer an einer. Also ich habe die von meinem Vater, die Modelleisenbahn gibt's, und dann zeichne ich Pläne und dann weiß ich nicht, wo ich die hintun soll oder wo ich sie wirklich hinstellen würde. Das ist immer das Riesenproblem. Jeder Modellbahner hat das größte Problem, nämlich den Platz. Also wo tue ich es hin, die Zeit. Und insofern ist es da mehr bei den Plänen als bei der tatsächlichen Realisierung.
Herr Kirchner, die Sendung war eigentlich am Anfang sowas wie ein Lückenbüßer.
Ja, ja. Der Hagen von Ortloff hat die quasi erfunden. Also damals war das Fernsehen noch ein bisschen anders strukturiert. Es gab einen Sendeschluss und es gab einen Sendebeginn. Und es gab auch Lücken, weil es passte nie so 100%. Die meisten Sendungen ein paar Minuten länger, mal kürzer. Und da gab es Pausenfüller. Und manchmal sind die ja einen Tick zu lang, als dass man diese, früher waren mal Vögelchen auf einer Stange, der NDR hatte ein Walross und so weiter und so fort. Und wenn es zu lang ist, dann tut man da einfach einen kurzen Film rein. Und dann hat man gesagt, mit Hagen von Ortloff, jetzt machen Sie mal. Und der mochte halt Eisenbahn und der hat aus dem Archiv lauter kleine Eisenbahnfilme rausgezogen. Und dann haben Zuschauer langsam angefangen zu schreiben, ja, wann kommt denn das? Sagt uns doch, wann solche Filme kommen. Wir gucken die gern. Und dann war eben dieser Effekt. Tatsächlich hatten dann manchmal die Pausenfüller bessere Quoten als das, was davor und danach kam. Und so hat sich diese Sendung eigentlich über die Zuschauer entwickelt. Also die Zuschauer wollten die Sendung und daraus hat sich's entwickelt.
Okay, wann war das klar oder wann war da, dass es mehr ist als ein Lückenfüller, dass es
Potenzial im Programm hat? Das hat sich entwickelt. Also 91 fing das an. Da kamen die allerersten und dann so peu à peu. Es ging relativ schnell. Also ich war seit 96 dabei und da war das schon eine Redaktion, die eigentlich richtig Filme gemacht hat. Und da waren das nicht nur Pausenfüller, sondern tatsächlich ein Sendeplatz. Und wir haben gedreht für die Eisenbahnromantik. Also wir haben nicht nur irgendwelche alte Archivschätze gehoben.
Wie hat sich die Sendung dann entwickelt? Was hat sich da geändert über die Zeit? Es gibt inzwischen nur noch einen Off-Sprecher. Am Anfang wurde das, glaube ich, mehr noch im On moderiert oder da saß jemand, der das erzählt hat.
Also ja, also Hagen von Ortloff. Der Hagen von Ortloff, das war immer sein Ding. Er hat sich irgendwie im Park der Villa Berg vor den Busch gestellt und hat eine Moderation gemacht. So wurde er berühmt und man hat irgendwann mal gesagt, naja, das ist ein bisschen archaisches Format. Also man Fernsehfeature moderiert man nicht mehr an. Die Ansagerinnen gibt es ja auch nicht mehr. Und so hat halt als Hagen von Ortloff in Ruhestand gegangen ist, diese Sendeform sich leider überlebt gehabt. Aber die Leute haben eigentlich daran Spaß gehabt. Das hat Heimat bedeutet. Und wenn Hagen von Ortloff, der ist manchmal noch auf Messen auch unterwegs, wenn er Autogrammstunden gibt, dann heißt es Autogrammstunden. Das heißt, da stehen die Leute Schlange. Er ist ein Gesicht, wenn man das über 25 Jahre gemacht hat. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man es nicht mehr macht. Aber einen wie Hagen von Ortloff, den kann man sich auch nicht mehr frisch backen.
Und er hat einfach eine wunderbare Stimme.
Ja.
Vor 4 Jahren glaube ich, haben Sie die Sendung dann, 2017 haben Sie die Redaktionsleitung von ihm übernommen. Was hat Sie an dem Job gereizt? Sie waren vorher schon bei der Eisenbahnromantik in der Redaktion und haben da mitgearbeitet.
Ja, ich habe immer mal wieder so einen Film gemacht, also mal ein, mal zwei im Jahr, früher ein bisschen mehr und dann habe ich eigentlich, die Hauptarbeitszeit von mir war Landespolitik. Also ich habe über alle politischen Themen berichtet, insbesondere Verkehrspolitik, da eben auch Stuttgart 21 und das habe ich 20 Jahre lang gemacht und immer mal nebenher eben Eisenbahnromantik und dann gab es eben die Möglichkeit zu sagen, ich übernehme die Redaktion und mache dann nur noch nette Filme. Man nicht mehr nur die Boshaften über Politik.
In der Jubiläumssendung, da sieht man auch den Abteilungsleiter Dokumentation und Gesellschaft, Kai Henkel, der sagt, Eisenbahnen sind eigentlich schrecklich zu drehen wie Kinder und Fluchttiere. Das fand ich einen super Satz. Wie schwierig ist die Eisenbahn tatsächlich als Modell?
Er hat da recht. Das ist furchtbar. Ich hätte auch gern mal einen Film über ein Kloster gemacht. Das fährt nämlich nicht weg. Also wir haben ein riesen Logistikproblem. Wenn man eine Einstellung im Kasten hat, der Zug fährt vorbei, dann ist es vorbei. Man muss den Drehort wechseln. Das heißt, ich muss gucken, wie schnell fährt ein Zug, wann kriege ich ihn wieder, wo sind die Kamerapositionen, kann ich einen anderen Zug nehmen, der in einer Stunde fährt oder muss ich den Zug nehmen, weil es ein Museumszug mit einer speziellen Lok ist, also brauche ich immer denselben. Das ist eine riesen Logistik dahinter und wenn man sozusagen mit Drehen anfängt, hat man ungefähr auch schon, weiß man, wie es zu funktionieren hat. Also es ist nicht ganz einfach, weil das Objekt der Begierde halt einfach immer wegfährt.
Eisenbahn hatten wir vorher schon darüber kurz gesprochen, eigentlich eine traditionelle Männerdomäne, aber die Redaktionen und die Eisenbahnromantik, die Sendungen sind doch sehr von Frauen geprägt.
Ja, total. Und zwar von Anfang an. Wir waren nicht so attraktiv als Feature-Redaktion. Und der Hagen, ein sehr netter Mensch. Und es kamen dann einfach Leute, die sagten, ach, mich interessiert das schon und ich mache das. Und so kamen eben auch viele Kolleginnen, die sagten, ich finde es ein ganz schönes Thema und man kann sie auch einarbeiten. Es ist ja kein Hexenwerk und die haben schon ein Händchen. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man auch mal mit ein bisschen Distanz an ein Thema rangeht und guckt, dann hat man einen ganz anderen Zugang zu den Themen, stellt andere Fragen und inzwischen sind die ganzen Autorinnen, kennen sich natürlich auch aus über die Jahre, blickt man, worum es geht und die haben sich auch reingeschafft und alles. Insofern sind es auch Expertinnen auf ihrem Gebiet, aber sie haben sich erst reingearbeitet und relativ unbefangen sich an dieses Thema rangemacht und das mit Riesenerfolg.
1000 Sendungen. Eisenbahnromantik gibt's inzwischen und da will ich mal ein großes, echt dickes Lob loswerden. Alle 1000 Sendungen sind online abrufbar. Wie wichtig ist Ihnen das?
Ziemlich wichtig. Uns hat ja eigentlich auch unsere Homepage schon mal die Existenz gerettet. Also es gab schon Zeiten, wo man gesagt hat, naja, ist ein bisschen angestaubtes Format und uns haben die Klickzahlen gerettet. Also sagen wir mal so, wenn wir das online nicht hätten, gäbe es uns auch linear nicht mehr. Also wir werden abgerufen sehr stark. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wir haben einen eigenen Facebook-Kanal und es nimmt immer mehr Raum ein, weil die Leute uns zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken wollen. Also das ist ein starkes Standbein von uns geworden.
Sie drehen nicht nur in Deutschland, Brocken, Schwarzwaldbahn, wo auch immer in Deutschland, Sie drehen auch international. Wenn Sie da nach Japan, nach Peru oder sonst wohin kommen, nach Eritrea, kennen Eisenbahner die Sendung?
Teilweise schon. Das ist das Überraschende. Also die Eisenbahner sind ja sehr international aufgestellt. Einige Folgen hat die Deutsche Welle auch synchronisiert. Also die gibt's richtig als englische Filme und die haben Millionen Abrufe. Die stellen sie auch online. Und insofern haben wir einen gewissen Kultcharakter, weil es uns schon so lange gibt. Die Leute sagen dann, okay, schade, dass wir den Text nicht verstehen, aber die Bilder sind eben toll. Und insofern sind wir, auch wenn wir überwiegend in deutscher Sprache senden, durchaus ein internationales Format.
Eisenbahnromantik beschäftigt uns heute in SWR 2 Tandem mit dem Redaktionsleiter der gleichnamigen SWR-Fernsehsendung, Harald Kirchner. Diese Woche läuft die 1000. Sendung. Eisenbahnromantik ist aber nicht nur im SWR-Fernsehen zu sehen, sondern auch bei Arte, bei Dreisat, bei YouTube. Die Sendung beschäftigt sich mit Bahnfahren in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus, auf Borneo oder auf dem Brocken, Südafrika oder südliche Eifel, in der Schwäbischen Alb, in der Schweiz, Harz, Eritrea. Alles dabei. Herr Kirchner, wo war es am spannendsten oder am interessantesten?
Ich war ja leider nicht bei allen Reisen dabei. Insofern kann ich immer noch über die sprechen. Also ich war jetzt letztes Jahr in Japan, das war faszinierend, weil das ein ganz anderes Bahnsystem ist. Also die haben Pünktlichkeitserwartungen mit einem Toleranzbereich von 30 Sekunden. Das ist anders als in Europa, anders als in Deutschland. Und es funktioniert auch. Also wenn da ein Zug eine Minute Verspätung hat, dann wird da auf dem Bahnsteig eine Durchsage diesbezüglich gemacht. Also es ist ein ganz anderes System. Es ist hochgetaktet, fast schon mit militärischer Präzision durchgezogen. Faszinierendes Land.
Ich glaube aber, ich habe auch von Bekannten gehört, die in Japan waren, die das auch sehr beeindruckt hat. Aber da ist sozusagen nicht nur das Bahnsystem ist sehr viel straffer, auch die Reisenden sind da sehr viel straffer. Ich glaube, man muss da in einem speziellen, an einer speziellen Stelle stehen, meine ich so.
Absolut, absolut. Ich meine, die können das auch, weil der Zug mit Millimeterpräzision hält. Also da, wo die Tür ist, ist eine Schlange, wo auch genau aufgemalt ist, in welche Richtung man sich aufzureihen hat. Und dann geht da ein Fahrgastwechsel in 0, nix. Und vor allem, wenn der Zug ganz am Ende einer Station angekommen ist, also ein Shinkansen an seiner Endstation, dann steht da auf ganzer Länge eine riesen Phalanx von Leuten von einer Putzkolonne. Der Zug fährt rein, die verneigen sich, die Fahrgäste gehen raus und zack gehen die rein und innerhalb von wenigen Minuten reinigen die so einen Riesenzug. Die ganze Philosophie, die dahinter steht, ist eine andere.
Also so technisch, organisatorisch und was die Haltung dahinter ansteht, das Maß aller Dinge Japan.
Absolut.
Also Sie waren natürlich tatsächlich nicht bei jeder Reise dabei, aber Sie sehen ja die Filme oder Sie müssen sie auch abnehmen. Wo würden Sie sagen, was war tatsächlich auch, was Sie berichtet bekommen von Autorinnen und Autoren, wo war es am besonders aufregend oder besonders schwierig auch?
Das sind natürlich diese südamerikanischen Bahnen, die ins Hochgebirge der Anden gehen. Mhm. Das ist schon faszinierend. Also teilweise sind die auch ein bisschen klapprig und man denkt, oh Gott, geht das noch gut? Aber die sind auch seit vielen, vielen Jahrzehnten unterwegs und sie fahren relativ sicher und die fahren in schwindelerregende Höhen. Sie sind mit einer relativ simplen Technik teilweise ausgestattet, aber zuverlässig und das ist schon wirklich spektakulär.
Ein Bauwerk möglicherweise, das Sie besonders beeindruckt, was Sie gesehen haben in Filmen?
Firth of Forth, also das ist diese Riesenbrücke, die in der Nähe von Edinburgh, die kenne ich halt gut, ich war sehr viel in Großbritannien und das ist einfach eine faszinierende Eisenbahnbrücke, die im 19. Jahrhundert dahingestellt worden ist, wo man denkt, meine Güte, das war wirklich State of the Art, ein Riesending, sieht immer noch futuristisch aus und das war das, was mich wirklich beeindruckt hat.
Habe ich bisher nur Bilder gesehen, aber stelle ich mir auch irre vor. Ja. Also Japan haben wir schon gesagt, ein Eisenbahntraumland. Ich glaube, ein anderes Eisenbahntraumland ist ja bei uns ganz in der Nähe. Die Schweiz scheint mir, ist doch, glaube ich, so eines der Vorzeigeländer auch.
Absolut, ja. Absolut. Na gut, da muss man sagen, sind wir beim Fernsehen natürlich auch verwöhnt. Ich meine, wenn man eine Bergkulisse hat, unten der See, dann die Zahnradbahn dazwischen, das ist schon spektakulär, wenn man dann natürlich historisch tolle Strecken hat, wie der Gotthard, was einfach Maßstäbe gesetzt hat, mit Kehrtunneln, mit kühnen Brücken, mit einer Verkehrsführung, die Maßstäbe setzt, jetzt auch mit der modernen Eisenbahn, der Gotthard-Basistunnel und. Also die Schweiz hat sozusagen in Nuke alles, was man an Eisenbahnen haben kann und das auch noch traumhaft schön.
Was machen die richtig oder was machen sie besser als Deutschland in Sachen Eisenbahn?
Die investieren einfach sehr viel Geld in ihre Eisenbahn und sie hat einen anderen Stellenwert. Also bei uns war die Eisenbahn lange immer im Schatten des Autos. Das war nicht prestigeträchtig. Eigentlich so ein fünfte Rad am Wagen, muss man sagen. Jetzt denkt man darüber nach, Strecken zu reaktivieren. Jetzt zum Beispiel morgen macht das baden-württembergische Verkehrsministerium eine Riesenveranstaltung über Streckenreaktivierungen. Das ist eine Sache, die sich in den letzten 20 Jahren wieder entwickelt hat. Davor war es ein Stiefkind. Und ich glaube, diese Vernachlässigung der Bahn, nicht nur in der Investition, sondern auch im Bewusstsein der Leute, dass das ein wirklich wichtiger Verkehrsträger ist, das hat schon damit zu tun, welche Haltung man in Deutschland auch dem Auto gegenübergebracht hat. Das kommt jetzt wieder mit der Bahn. Und deshalb glaube ich schon, dass es ein Verkehrsmittel der Zukunft ist. Und das merkt man auch bei uns. Die jüngeren Leute interessieren sich wieder für Bahnen, für die Technik, für das, vor allem auch das System dahinter. Das kommt wieder und das war über Jahrzehnte eben auch verschüttet.
Schweiz hat man angesprochen, Japan, welches Land gibt es sonst noch, was mehr auf Eisenbahn als Verkehrsmittel setzt als jetzt hier in Deutschland beispielsweise?
Also immer mehr Länder tun das. Also Deutschland tut es ja letztendlich auch, aber nicht in dieser Konsequenz. Länder wie Italien, die Niederlande, selbst Großbritannien investieren mehr pro Kopf als Deutschland. Also wobei das englische System leider auch nicht mehr ganz so doll ist. Da hat die Privatisierung massive Schäden angerichtet. Aber letztendlich geht es darum, um den politischen Willen zu sagen, wir brauchen die Eisenbahn, die ist wichtig und dann muss man Geld investieren und da müsste man mehr investieren, als man das in Deutschland derzeit tut.
Großes Thema beim Bahnfahren hier in Deutschland, Pünktlichkeit. Da wird viel darüber geschimpft auch, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, gut, jetzt haben Sie Japan angesprochen, wo es traumhaft ist, aber ich weiß gar nicht, wie das sonst im internationalen Vergleich aussieht. Wo bewegt sich Deutschland, da können Sie das sagen?
Also es gibt keine ganz offiziellen Rankings, aber in der Tat ist es so, dass Deutschland da sehr schlecht dasteht. Mhm. Das hat aber auch zwei Gründe. Zum einen ist der Verkehr deutlich mehr geworden, es fahren mehr Züge, die Chance zu spät zu kommen ist schlicht größer geworden. Und das andere ist, man hat eben das Netz im Zuge eines verunglückten Börsengangs ausgedünnt. Da hat man Infrastruktur zurückgebaut und Investitionen vernachlässigt. Aus diesen Gründen ist tatsächlich eine Gemengelage entstanden, die es der Bahn sehr schwer macht, heute Pünktlichkeitsversprechen einzuhalten.
Bei all Ihren Reisen der Autorinnen und Autoren, Ihren eigenen weltweit in Sachen Bahnfahren, was nimmt man da mit? Was lernt man da möglicherweise auch vom Bahnfahren in anderen Ländern?
Manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit. Also die Leute in anderen Ländern sind oft gelassener im Umgang. Dann gibt's vielleicht eine Verspätung, aber da ist man nicht gleich auf 180. Man nimmt viel mehr in Kauf als bei uns. das hängt auch damit zusammen, dass man einfach ein bisschen mehr laissez-faire hat. Also gerade auch in südlichen Ländern ist man bisschen weniger aufgeregt unterwegs. Nicht unbedingt unpräzise. Also in Italien fahren die Züge auch nicht viel unpünktlicher als bei uns. Also das wäre der falsche Schluss. Aber man ist ein bisschen relaxter, hat man den Eindruck.
Sie haben SWR 2 Tandem mit Harald Kirchner. Seit rund 4 Jahren ist er Redaktionsleiter der Sendung Eisenbahnromantik als Nachfolger des langjährigen Leiters und Gründers Hagen von Ortloff. Auch vor seiner Zeit als Redaktionsleiter hat Harald Kirchner sich schon mit Eisenbahn beschäftigt. Als Autor und Filmemacher für die Eisenbahnromantik haben wir gehört, aber auch als landespolitischer Reporter hat er für den SWR viel über Verkehrspolitik berichtet, unter anderem über Stuttgart 21. Herr Kirchner, es hat sich ja so ein bisschen, jetzt zumindest hier aus Baden-Badener Sicht, ich glaube in Stuttgart erlebt man es vielleicht noch ein bisschen anders, doch deutlich beruhigt die Fronten, es wird gebaut. Wo stehen wir da? Wie sehen Sie die Stuttgart 21 Baustelle?
Naja, also eigentlich stehen da noch ganz viele Entscheidungen an, denn zum Beispiel hat diesen Sommer das Bundesverkehrsministerium mit neuen Ideen aufgewartet, also neue Tunnel hinten und vorn, also von Norden ein Zulauf, von Süden noch ein extra Tunnel, das beläuft sich auf rund 2 Milliarden Euro, die man investieren würde, weil das Projekt ansonsten nicht zukunftsfähig wäre. Das heißt, da ist schon eine ganze Menge Musik noch drin, also man baut für 8,2 Milliarden, damit es tut, muss man aber nochmal für 2 Milliarden was dranflanschen. Also da ist viel Bewegung drin, es geht darum, wie wird das Grundstück hinterher bebaut werden, ist denn überhaupt ausreichend Vorsorge getragen für einen wirklich guten Bahnverkehr, denn über die Kapazität dieses Bahnhofes wird nach wie vor gestritten. Also da ist noch viel Wasser, das den Nesenbach hinunterfließen muss.
Sind wir gespannt, wie das weitergeht tatsächlich. Wie sehen Sie Deutschland aktuell sonst aufgestellt beim Thema Bahnfahren? Was läuft gut und wo würden Sie sagen, da gibt es große Probleme oder Versäumnisse?
Also Deutschland hat jetzt einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Man merkt es auch nicht genau, weil es ist bei der Bahn dauert alles ein bisschen lange, weil es eben Infrastrukturentscheidungen nach sich zieht. Man will den Deutschlandtakt haben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Mhm. Man hat endlich gesagt, was will man von der Bahn? Was soll sie leisten? Hat sie einen volkswirtschaftlichen Auftrag? Und jetzt hat man gesagt, es soll möglich sein, in einem Halbstunden beziehungsweise in einem Stundentakt alle größeren Städten in Deutschland anfahren zu können. Das ist mal eine Aussage. Das wurde vorher nie in der Form formuliert. Die Bundesregierung hat nie eine, sozusagen ein Ziel einer Verkehrspolitik, vor allem einer Bahnpolitik formuliert. Und deshalb wurde da immer herumgewurschtelt. Mal muss man ein bisschen was in den Fernverkehr, dann macht man hier eine Prestige-Neubaustrecke mal dort. Wir haben ja lauter Fernneubau-Hochgeschwindigkeitsstrecken, die nicht zusammenhängend sind, die unterschiedlich betrieben werden. Das ist ein Flickenteppich. Da gibt es überhaupt keine Linie dahinter. Und da hat man jetzt mit diesem Deutschlandtakt tatsächlich mal was geschaffen, wo man sagt, das wollen wir von der Bahn, das Ziel müssen wir erreichen. Frühestens, wenn alles gut geht, dann ab 2030, aber immerhin.
Wollte ich gerade sagen, das dauert dann aber vermutlich eben, bis da sowas realisiert ist. Eine Entwicklung haben wir schon ein bisschen angedeutet, die in Deutschland jetzt zu beobachten ist. Das ist die Reaktivierung von stillgelegten Strecken, aber auf der anderen Seite auch die Privatisierung von solchen entweder reaktivierten oder anderen Teilstrecken. Wie sehen Sie das?
Also das ist eine zwiespältige Sache. Die Reaktivierungen sehen, glaube ich, alle Beteiligten ziemlich gut, weil das einfach ein Gebot der Zeit ist. Man hat unnötig Infrastruktur zerstört, die man heute auch kostengünstiger, als man das früher gemacht hat, betreiben könnte. Also insofern, da ist viel auf dem Weg. Mit der Privatisierung, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also wir hatten in Stuttgart, die sogenannten Stuttgarter Netze wurden ausgeschrieben. Die Anlaufschwierigkeiten der beiden privaten Betreiber sind ja sehr groß gewesen. Ich meine, die DB AG ist ja letztendlich von der Struktur her auch ein privater Anbieter, denn es ist ja eine Aktiengesellschaft, die gehört zwar zum 100% im Bund, aber im Prinzip agiert das Unternehmen so. Und viele fragen sich, ist es denn sinnvoll, wenn wir irgendwelche Betriebs- und Aktienstrukturen aufrechterhalten, wenn wir eigentlich eine volkswirtschaftliche Frage vor uns haben, die besagt, was wollen wir für einen Nahverkehr, der ja überwiegend auch von der öffentlichen Hand bezahlt wird, was wollen wir für einen Fern- und was für einen Güterverkehr. Insofern, der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kai Scheller, hat zu uns auch für eine Sendung gesagt, man muss sich fragen, ist diese Organisationsform der Bahn als Aktiengesellschaft überhaupt eine zielführende? Und das trifft, glaube ich, schon den Kern. Und das ist eine politische Frage, wieder die Grundfrage, was will ein Staat von einer Bahn? Und dann muss man sich fragen, was ist die beste Organisationsform, um das tatsächlich zu bewerkstelligen?
Wenn man historisch zurückschaut, ich glaube, Bismarck spielt eine wichtige Rolle bei Thema Eisenbahn, der soll gesagt haben, man könne eine Eisenbahn überhaupt nicht wirtschaftlich betreiben, daher gehöre sie sowieso in staatliche Hand.
Naja, das stimmt zum Teil. Aha. Manche Strecken könnte man natürlich wirtschaftlich betreiben, nur wenn man sozusagen aufs Land geht, auf dem flachen Land, da ist es nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb, wenn da private Unternehmer fahren, schießt das Land jeweils ja auch den Löwenanteil zu. Also letztendlich ist es immer so ein gewisser Zuschussbetrieb, was im 19. Jahrhundert natürlich die Verstaatlichung der Bahn vorangetrieben hat, war natürlich deren militärische Bedeutung. Also es gibt ja gerade in Baden-Württemberg die sogenannte Kanonenbahn in Südbadischen, die irgendwelche Kringel fährt, damit man nicht auf Schweizer Gebiet kommt und so weiter und so fort, wo man tatsächlich militärische Interessen in den Vordergrund gestellt hat. Aber tatsächlich geht es um den Schnitt sozusagen, den man anlegt. Ab wann kann ein Unternehmen verdienen und wie viel muss eigentlich der Staat bezahlen, dass so eine Leistung überhaupt angeboten werden kann? Und sozusagen, je weiter es in die Fläche rausgeht, desto mehr muss der Staat berappen, damit es sich lohnt.
Sie hatten jetzt gerade schon angedeutet, also auch solche Themen, darüber wird gesprochen, dazu führen Sie Interviews, das ist Thema in der Eisenbahnromantik. Welche Rolle spielt denn die weitere Zukunft, sozusagen Zukunftsvisionen des Bahnfahrens in der Eisenbahnromantik?
Also wir machen beides. Die Dampflok fährt ja auf neuen Gleisen auch sozusagen, aber das ist für uns schon ein ganz spannendes Thema. Da ist ja jetzt auch Dynamik drin. Das ist ja jetzt nicht mehr nur die moderne Berichterstattung, geht nicht nur darum, da machen wir Strecke zu, diese Lok gibt es nicht mehr, sondern es gibt auch Neues. Das verändert den Blickwinkel vollkommen, wenn man tatsächlich was Positives hat, wenn man einen neuen Triebwagen hat, einen neuen ICE, eine wiedereröffnete Strecke. Insofern können wir guten Gewissens auch mit dem Titel Romantik was Modernes machen, weil dann Aufbruch da ist. Also das sehe ich das Positive daran und eben auch in dieses ganz virtuelle Genre, wo die Jungen am Computer sitzen und alte Strecken fahren.
Wie sieht die nähere Zukunft der Eisenbahnromantik aus? 1000 Sendungen, ich stelle mir vor, da wird es schon vielleicht langsam ein bisschen schwieriger, noch Lücken zu finden im weltweiten Eisenbahnnetz, die Sie noch nicht gezeigt haben.
Nee, überhaupt nicht. Die Zuschauer schreiben mir, der Standardbrief, den ich schreibe, vielen Dank für die Zuschrift, tolle Strecke, würden wir auch gerne einen Film machen, aber leider haben wir immer viel mehr Themen, als wir Sendungen machen können. Es gibt so viele Sachen, außerdem waren wir bei manchen Strecken vor fast 30 Jahren. Und das sieht jetzt heute alles wieder anders aus. Also im Prinzip können wir alles nochmal machen. Und es gibt so viele Strecken, große Strecken, kleine Strecken, Themen. Also wir können noch die nächsten 30 Jahre senden. Nochmal 1000 Folgen sind kein Problem.
Wunderbar, sehr schön. Also wir machen uns keine Sorgen um die Sendung Eisenbahnromantik. Herr Kirchner, 1000 Dank, dass Sie bei uns waren. Viel Spaß und Erfolg bei den nächsten 1000 Folgen.
Dankeschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Gabi Baldowe. Ich bin Martin Gramlich. Ich wünsche noch einen schönen Radioabend mit SWR 2.